die Integrität des Sports ist gefährdet. Man hat das halt abgetan. Wer wettet denn auf solche Spiele in dieser Liga? Wir hatten im August diesen Film veröffentlicht über das System hinter Sportwetten auf Amateurfußballspiele. Wir haben herausgefunden, dass auf vielen kleinen Sportplätzen in der 4., 5., 6. Liga auch Leute stehen, die nicht hauptsächlich das Spiel anschauen aus Spaß und Freude, sondern die stehen dort und übermitteln Daten für Sportwetten. Ein großer Takeaway war, dass die Bedrohung für den Amateurfußball durch Manipulation im Bereich Sportwetten doch größer ist, als man denkt, als auch viele Vereine und Spieler selbst denken.
Wer will, kann im Internet über Umwege auf Amateurfußballspiele wetten, obwohl das in Deutschland verboten ist. Simon Wirz von BR Recherche hat zusammen mit Kollegen aufgedeckt, wie groß die Gefahr von Manipulationen im Amateursport ist. Er hat uns im September schon davon erzählt. Heute bei FKM schauen wir mit ihm darauf, was die Recherche bewirkt hat. Spoiler, eine ganze Menge. Unter anderem haben viele Vereine Konsequenzen gezogen. Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Mittwoch, der 4. Dezember. Das Thema hat viel Aufmerksamkeit bekommen. Im Herbst berichtet unter anderem der NDR über neueste Enthüllungen.
Keine Sportart fesselt die Massen so sehr wie König Fußball. Und so ist es mehr als gesprächswertig, wenn jetzt der Verdacht im Raum steht, mindestens 17 Fußballspiele in Norddeutschland könnten manipuliert worden sein. Darauf deuten jedenfalls Recherchen der Hamburger Morgenpost hin.
Und daraufhin hat auch das BKA ermittelt, also das Bundeskriminalamt, weil es ein deutschlandweiter Fall war. Da ging es nicht nur um eine Amateurfußballliga und nicht nur um ein Bundesland, sondern verschiedene. Zum Beispiel in der Oberliga in Hamburg, das ist die 5. Liga Amateurfußball.
Seitdem bekannt ist, dass auch bei Spielen in dieser Liga wegen Manipulationsverdacht ermittelt wird, ist die Aufregung groß.
Da haben auch Kollegen vom NDR mit ehemaligen Spielern und Trainern aus dieser Liga gesprochen.
Ich hatte einen Spieler, der mit seiner Bezahlung unzufrieden war. Der sagte dann, ich hol mir das schon irgendwie. Und dann hast du ein Spiel, wo du merkst, dass der nicht zum Kopfball geht und dann ein Gegentor daraus resultiert.
Man hat immer geguckt, wie man am leichtesten Geld verdient. Wenn ich einen 100er investiere und 150 am Ende habe, dann bringt mir das nichts. Aber wenn ich 500 investiere und 5 Mille habe, dann schmeckt das.
Das Thema ist da und ab und zu kommt ein Fall an die Oberfläche und das sind dann auch nicht immer nur einzelne Spiele, sondern meistens eine Verkettung von vielen Spielen. Also es ist ein Thema und es ist nicht zu unterschätzen.
Also es wird bundesweit ermittelt, denn es gibt den Verdacht des Wettbetrugs und der Manipulation. Und das bei Spielen, auf die in Deutschland eigentlich gar nicht gewettet werden darf, weil es ja Amateurspiele sind. Wie hängt das alles genau zusammen mit Sportwetten und eurer Recherche im Sommer?
Wir sind damals losgelaufen mit der Frage, wie groß ist das Thema Sportwetten auf Amateurfußball in Deutschland? Damit meine ich alles unterhalb der 3. Liga, das ist laut der Glücksspielbehörde Amateursport. Und haben dann schnell entdeckt auf vielen Sportwettseiten, Wettanbieterseiten, dass dort Amateurspiele aus Deutschland sind, also Oberligaspiele, 4. Liga, 5. Liga, auch 6. Liga und haben gesehen, das ist ein flächendeckendes Phänomen. Es gibt es auf Dutzenden, Aberdutzenden Seiten. Es gibt zahlreiche Spiele, verschiedenste Ligen, ganz Deutschland und sind dann neugierig geworden, wollten wissen, woher kommen die Daten dafür und wie kann das sein? Und wir haben uns gefragt, wie wird da vielleicht ein Verbot umgangen und wie groß ist diese Problematik und wie funktioniert das System mit den Daten für diese Wetten?
Hier ein kleiner Hinweis, wer unsere FKM-Folge dazu mit Simon vom September schon gehört hat, kann jetzt zu Minute 12:35 springen. Ab da schauen wir auf die weiteren Folgen der Recherche.
Wir haben gesehen, da fließen offenbar Ereignisse, die auf dem Fußballplatz in XY hinter Dupfingen passieren, werden da direkt auf diese Wettseiten, die irgendwo sitzen, reingespielt. Und haben dann gesehen, da gibt es eine Art Datenschnittstelle, die zu diesen Sportwettseiten führt. Und die Daten, die dort einlaufen auf diesen Sportwettseiten, die sind so schnell und in Echtzeit und so detailliert, da muss eigentlich jemand auf dem Sportplatz sein, der die übermittelt. Also das kann kein Live-Ticker sein, von dem die sich die Daten ziehen. Und haben uns dann gesehen, dass da Daten einfließen von Sportdatenunternehmen. Und darauf kamen wir so Step by Step dahinter, dass es Unternehmen gibt, die Menschen zu den Spielen schicken, sogenannte Datenscouts. Und die Intention dahinter ist ja ganz klar, dass es Wetten gibt auf diese Spiele. Also diese Art von Daten, die werden dafür verwendet, dass Sportwettanbieter diese Spiele in ihrem Portfolio haben. Und es ist in Deutschland verboten aus dem Grund, dass diese Spiele dadurch anfällig werden für Manipulation, für Spiele verschieben, für Verschiebung.
Also da werden Daten auf deutschen Fußballplätzen gesammelt für Wetten im Amateurbereich, die zumindest hierzulande verboten sind. Und zwar verboten aus Angst vor Manipulation. Auf Profifußballspiele, also erste und zweite Bundesliga und die dritte Liga, darf man ja wetten. Warum ist das so? Warum meint man, dass der Amateursport da gefährdeter ist als der Profisport? Ist das, weil die Spieler da weniger Geld verdienen?
Richtig. Und das macht es natürlich vermeintlich attraktiv für kriminelle Energie, da Spiele zu beeinflussen, indem man Geld bietet dem einen oder anderen oder mehreren Spieler, dass sie vielleicht mal ein Spiel verlieren oder die Anzahl an Toren reinlassen.
Und diese Daten, um die es da geht, also das sind so Sachen wie, wann fällt welches Tor, aber auch wann wird jemand eingewechselt, sowas, richtig?
Genau, das sind Daten, die sind präziser als die Daten, die der Live-Ticker des Heimvereins vielleicht liefert. Also welche Mannschaft hat Ballbesitz, welche Mannschaft hat einen Angriff. Nicht nur gelbe Karten und Wechsel, sondern wirklich auch gefährliche Toraktionen. Und diese Daten werden dafür genutzt, dass auf diesen Wettseiten auch wie so eine Art Live-Animation, Grafik von dem Spiel dargestellt wird. Und man sieht, wer gerade im Ballbesitz ist, wer vielleicht gerade dran ist, ein Tor zu schießen, welche Mannschaft vielleicht gerade dominiert oder hinten liegt. Und es gibt demjenigen, der auf dieser Seite wetten will, das Gefühl, dass er das Spiel so ein bisschen schauen würde. Also wir haben gesehen, die Daten müssen sehr, sehr präzise und fast auch in Echtzeit übermittelt werden, weil wir haben das dann verglichen und gesehen, was auf diesen Sportwettseiten passiert und was auf dem Sportplatz passiert. Das hat wirklich nur so ein paar Sekunden Verzögerung.
Okay. Und das machen eben sogenannte Datenscouts. Die sitzen dann bei den Spielen und laden diese Daten hoch.
Genau.
Ihr wart ja auf dem Fußballplatz und habt diese Datenscouts gesucht und auch gefunden.
Genau, also am Anfang wussten wir gar nicht so richtig, wie wir danach suchen können, wie wir die entdecken. Aber es war dann doch möglich, weil diese Leute eigentlich nonstop am Handy sind während des Spiels. Also das war unsere Erfahrung. Oder an zwei Handys, also wahrscheinlich eins ihr privates und das andere das, mit dem sie das Spiel beobachten und die Daten durchgeben. Und wir waren dann eben in Kirchheim, hier bei München, bei so einem Fünftligisten damals noch, Amateurfußballverein.
Mein Name ist Christian Boche, ich bin eben hier beim Kirchheimer SC in der Abteilung Fußball seit gut 20 Jahren Abteilungsleiter.
Haben denen von unseren Online-Erkenntnissen und Recherchen erzählt und was uns die Daten gesagt haben.
Irgendwie bin ich irgendwie sprachlos, dass anscheinend jemand auf dem Gelände ist, der hier die ganze Zeit diese Echtdaten weitergibt, auf das Portal stellt, damit die Leute, die wetten wollen, dementsprechend auch wissen, wie es momentan gerade steht.
Und haben dann mit denen zusammen diese Datenscouts gesucht.
Also muss mindestens eine Person am Gelände sein, die diese Daten weitergibt. Kann auch jemand sein, der oben in der Gastwirtschaft sitzt, was ist schön am Tisch und was isst.
Beim Bierchen, ja.
Ein Bierchen.
Beim Verweigen, junges Pärchen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie oder er das ist. Es wirkt gerade so.
Gesehen, sie hat sich am Handy und sieht zumindest die ganze Zeit, ob sie hier ein Spiel gespielt hat oder das. Das müsste man schauen.
Es hat ein, zwei Anläufe gebraucht und dann haben wir mit denen zusammen aber solche Datenscouts bei deren Spiele gefunden und zur Rede gestellt.
Darf man mal kurz nachfragen, was sie hier machen? Die Daten hier von unserem Spiel weitergeben? Für wen tickern sie? Das darf ich nicht sagen. Muss ich mein Hausrecht dann ausüben.
Das findet leider auch in anderen Sportarten statt. Sportwetten sind gerade auch, was Individualsportarten angeht, zum Beispiel Tennis, Tischtennis, sind noch gefährdeter für Manipulation, weil es eine Person ist, die man im Zweifel bestechen muss. Mhm. Und dann wird ein Spiel verloren. Im Fußball ist ein Mannschaftssport. Da ist es oft der Torhüter oder eben Abwehrspieler oder eben mehrere Spieler einer Mannschaft, die erst Einfluss haben können auf den Spielverlauf oder auf ein Ergebnis sogar am Ende. Also wir haben nach der Veröffentlichung ein bisschen weitergeschaut, weil wir eben gesehen haben, Sportdatenunternehmen schicken nicht nur zum Fußball Datenscouts, sondern auch zum zweite Damen-Basketball-Bundesliga, zweite Eishockey-Liga Deutschland. Also auch Ligen, wo man sagt, die sind vielleicht ein bisschen weiter weg vom Profisport und die Spieler, die dort spielen und die Spielerinnen, die leben nicht davon und die Aufmerksamkeit ist nicht so hoch öffentlich. Wir sind dann auch nochmal zu einem Frauenbasketballspiel gefahren nach Wasserburg. Das ist hier nicht so weit von München, in die zweite Damenbasketball-Bundesliga.
Wir betreiben hier sehr hochklassigen Amateursport und wir wollen natürlich nicht, dass Sportwetten irgendeinen Einfluss auf diese Liga nehmen.
Und haben dort gesprochen mit Spielerinnen und auch dem Vereinspräsidenten.
Naja, wir schauen natürlich danach, ob jemand ständig sein Handy oder in irgendein Endgerät tippt oder dauernd ein Telefon ist und ständig irgendwas weitergibt. Das sind die Indizien, nach denen wir schauen.
Ja, und die finden auch nicht cool, dass auf ihre Spiele gewettet werden kann. Und die wollen auch keine Datenscouts in ihren Hallen.
Also das ist überhaupt nichts für uns. Das wollen wir hier auch nicht. Und das fördern wir in gar keinem Fall. Falls es bei uns entdeckt werden würde, dann ziehen wir nicht von raus.
Also einige Vereine wie zum Beispiel in Kirchheim beim Fußball und in Wasserburg beim Basketball haben reagiert und wehren sich tatsächlich gegen Datenscouts. Was sind das denn eigentlich für Leute, Datenscouts? Machen die das beruflich?
Die machen das auf jeden Fall beruflich. Die sind beauftragt von Sportdatenunternehmen. Wir haben auch Stellenausschreibungen gesehen, eben von verschiedenen Sportdatenunternehmen für solche Datenscout-Positionen, auch im Amateurfußball. Und die Menschen, die wir getroffen haben, das waren Männer, es waren fast alles Männer. Also wir haben mit ein paar gesprochen und was wir an Informationen haben, wirkt es eher, als ob das so eine Art Minijob ist und man verdient da vielleicht 100 Euro pro Spiel. Also das hängt natürlich ab, für wen man arbeitet etc. Das ist in dem Amateurbereich wahrscheinlich eher ein Nebenverdienst.
Und diese Datensammelunternehmen, was genau sind das für Firmen?
Das sind fast alles internationale große Konzerne, wie zum Beispiel Sportradar, denen wir in unserer Recherche eben sehr oft begegnet sind. Das ist ein Schweizer Unternehmen, milliardenschwer, an der US-Tech-Börse notiert und verkauft Sportdaten für alle möglichen Sportarten an Ligen, an Vereine, aber eben auch zum großen Teil an Wettanbieter. Und Sportradar sagt eben gerade mit dem Blick auf Wetten im Amateurfußball in Deutschland, sie verpflichten alle Wettanbieter, mit denen sie zusammenarbeiten, vertraglich, sich an die Gesetze der jeweiligen Länder zu halten.
Das Unternehmen Sportradar betont also, dass das Sammeln von Daten per se nicht illegal sei und sieht vor allem die Anbieter, mit denen sie zusammenarbeiten, in der Pflicht. Aber heißt es jetzt, auf dem Wettmarkt hat sich durch eure Arbeit so gut wie nichts verändert?
Als die Recherche dann draußen war, haben wir gesehen über Monate hinweg, dass das Angebot an Amateurspielen abnimmt. Mhm. Und der Grund dafür ist, dass Sportradar, nach dem, was wir in den Daten gesehen haben, nicht mehr so viele Datenscouts zu den deutschen Amateurspielen schickt. Also da hatte unsere Recherche offenbar einen deutlichen Effekt. Im Sommer kam der Film raus und zum Beispiel für die Oberliga, also die fünfte Liga in Deutschland im deutschen Fußball, haben wir gesehen, dass im August noch über 100 Spiele im Angebot waren von Sportradar, die mit Daten versorgt haben. Und im Oktober war es kein einziges mehr. Mhm. Und der Effekt war, dass wir auch stichprobenartig gesehen haben auf verschiedenen ausländischen Webseiten, dass dort diese Spiele nicht mehr aufgetaucht sind. Also sie haben nicht auf unsere Anfragen reagiert, aber als wir das veröffentlicht haben, die Recherche, gab es dann doch eine Reaktion, die eben auch von den Vereinen und deren Engagement ausgelöst wurde.
Wie haben die Vereine denn reagiert?
Sehr viele Vereine haben sich ein Beispiel genommen an dem, was in Kirchheim passiert ist, was der Verein dort gemacht hat und haben die Datenscouts gesucht, gefunden oder von vornherein ein Verbotsschild aufgehängt und wollen diese Scouts nicht haben. Das haben einige Vereine nachgemacht. Also quer durch Deutschland, verschiedene Ligen, sei es die Regionalliga, sei es die Oberliga, sei es drunter. Und das hat sich so ein bisschen lauffeuermäßig verbreitet, was genau dann auch getragen wurde durch diese gestarteten Ermittlungen wegen Manipulation von der Hamburger Morgenpost, gerade auch in diesen Ligen. Dann war doch mehr Öffentlichkeit drauf, davon haben wir auch profitiert.
Wenn sich das unter den Vereinen verbreitet hat, gab es dann auch Reaktionen von den großen Sportverbänden oder aus der Politik?
Politisch ist auf jeden Fall was passiert. Also ich glaube, da muss man die Creds durchaus auch diesen kleinen Vereinen geben, die einfach das Thema, dadurch, dass sie diese Datenscouts gesucht und rausgeschmissen haben, in ihre Landesverbände im Fußball gebracht haben und die haben das nach oben gebracht, sodass es einfach eine Aufmerksamkeit bekommen hatte, die größer ist. Und jetzt war vor kurzem die Sportministerkonferenz in München und dort wurde ganz klar auf unsere Recherche Bezug genommen und die haben einen Beschluss gefasst. Und in diesem Beschluss heißt es, dass die Innenminister, die ja zuständig sind für Gesetzesänderungen etc., die Innenminister sollen sich anschauen, ob man jetzt da das Glücksspielrecht verschärfen kann, um den Amateursport besser zu schützen. Das ist die eine Sache, die passiert ist. Und die andere war, dass das Thema Manipulation im Speziellen auch im Sportausschuss vom Bundestag debattiert wurde.
So, ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf. Wir sprechen über den Verdacht von Spielmanipulation im deutschen Amateurfußball.
Da war auch der DFB zu eingeladen. Als Player aber ist der Einladung in den Sportausschuss ferngeblieben. Während andere, der Sportwettenverband und Politiker und der Hamburger Fußballverbandspräsident, die waren dort, aber der DFB wollte nicht kommen.
Und ich bedauere sehr, dass der DFB mit Ronny Zimmermann hier nicht anwesend ist, weil er auch in einem Interview letztens sagte, dass er von dem Thema noch nie was gehört hätte in Bezug auf die Datenscouts.
Warum, glaubst du, war der DFB nicht da?
Die Position des DFB hat sich ein bisschen verändert seit unserer Recherche oder das Verhalten, sage ich mal. Also im Film oder in der Recherche wurde uns noch gesagt vom DFB-Vizepräsidenten Ronny Zimmermann, man habe kein Problem damit, wenn Wetten im Ausland auf deutsche Amateursportspiele angeboten werden, auch bei einem DFB-Sponsor übrigens.
Was soll ich dagegen haben, wenn einer gesetzestreu handelt? Ich bin selbst Jurist. Und wenn jemand gesetzestreu handelt, dann ist es in Ordnung. Per se ist es dann nicht einfach schlecht. Schlecht wird es, wenn es ausgenutzt wird zum Negativen, dann wird es schlecht. Aber das sehe ich jetzt hier nicht.
Und nach der Veröffentlichung, nach der Recherche, hat dieser Sponsor Interwetten, eben hat der DFB uns mitgeteilt, keine Amateurspiele mehr jetzt im Angebot im Ausland. Und der DFB hat es in der Pressemitteilung gelobt mit dem Verantwortungsbewusstsein des Sponsors. Aber es war so ein bisschen eine Kehrtwende auf jeden Fall in der äußeren Darstellung, die der DFB vollzogen hat. Und warum sie nicht in den Bundestag gekommen sind, weiß ich nicht. Mhm. Man kann spekulieren. Ich glaube, das haben sie uns auch mitgeteilt. Sie wollten Maßnahmen erarbeiten. Sie wollten Hilfestellungen für ihre Landesverbände erarbeiten. Aber vielleicht waren sie noch ein bisschen in dem Aufräumprozess und Erarbeitungsprozess für Maßnahmen und wollten sich noch nicht irgendwie politischen Fragen, unangenehmen Fragen stellen, vielleicht diesem Ausschuss.
Okay, aber was kam denn raus bei diesem Bundestagsausschuss?
Also es kam deutlich raus, dass es Gesprächsbedarf gibt zu dem Thema von verschiedenen Bundestagsabgeordneten, aber auch vom Fußballverbänden. Also das war nicht der DFB da, aber der Präsident des Hamburger Fußballverbands.
Es gibt aus meiner Sicht dort Klärungsbedarf, was eigentlich die Beihilfe zu einer möglichen Straftat angeht.
Klärungsbedarf bei der Rolle der Scouts, aber eben auch bei der Wettanbieter.
Und daraufhin haben auch verschiedene Politiker Stellung bezogen.
Aber ich glaube, wenn man sich jetzt allein Betano, Bet365, Bet at Home anschaut, die sowohl eine Konzession haben für den deutschen Markt und das auch alles nach Recht und Gesetz abläuft, aber gleichzeitig eben das ins Ausland anbieten, haben wir ein Problem.
Unter anderem ein grünen Abgeordneter, Philipp Krämer heißt der, der mehr Regulation gefordert hat. Und Stefan Mayer von der CSU.
Uns fiel schon auf, dass im Zuge der Berichterstattung über diesen Fall ja schon auch deutlich gemacht wurde, dass es sich dabei ja offenkundig jetzt nicht um den Einzelfall handelt, sondern dass dieser Umstand, dass Datenscouts sich auf Oberligaplätzen tummeln, offenkundig zunimmt. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es schon wichtig, dass wir uns auch als Sportausschuss mit dieser Thematik beschäftigen.
Der spricht sich zum Beispiel für eine europäische Lösung aus, was das Recht angeht in dem Bereich.
Und was passiert jetzt politisch als nächstes?
Gerade beraten die Innenminister der Bundesländer über diese Forderung der Sportminister. Also die prüfen, ob man die Gesetze verschärfen kann, so wie das jetzt gefordert wurde von den Sportministerien. Sie wollen die Lizenzvergabe für Sportwettanbieter in Deutschland an die Bedingung knüpfen, dass diese im Ausland keine Wetten auf Amateursport anbieten. Das heißt, in Deutschland bekommt nur der Sportwettanbieter Lizenz, der sagt, ich biete auch auf ausländischen Märkten keine Wetten auf Amateursport an, weil die gefährden die Integrität des deutschen Sports. Genau.
Und wie schätzt du das ein? Setzen die Innenminister das um?
Ich erwarte, dass es jetzt auf jeden Fall erstmal geprüft wird. Der Glücksspielstaatsvertrag, der Sportwetten in Deutschland regelt, ist Ländersache. Alle Bundesländer müssen den neu unterschreiben, wenn da was geändert wird, dem neu zustimmen. Deswegen ist es jetzt auch in dieser Konferenz von allen Innenministerinnen der Länder. Also ich erwarte mir, dass nicht, dass jetzt ein neuer Entschluss gefasst wird oder dass das Gesetz geändert wird, aber es wird sich beschäftigt und der Wille scheint da zu sein.
Okay, also die Forderung ist, Wettanbieter dürfen nur noch dann in Deutschland tätig sein und eine Lizenz eben zum Wettanbieten bekommen, wenn sie gleichzeitig keine Wetten auf deutschen Amateursport anbieten im Ausland. Ist das ein sinnvoller Vorschlag und ist es gut umsetzbar?
Ja, der geht in die richtige Richtung, weil er eben diesen Integritätsgedanken unterstreicht und diese auch die Wettanbieter in die Pflicht nimmt und er trennt vor allem den legalen von dem illegalen Markt. Also zu sagen, die großen Marken, die man aus Deutschland kennt, die dürfen auch im Ausland nicht was anbieten, was in Deutschland eigentlich verboten ist. Aber ich glaube, es ist einfach schwierig, was zu verbieten, was vor allem im Ausland stattfindet oder angeboten wird und was vor allem online stattfindet. Das wird kein Gesetz in Deutschland eindämmen können. Das ist die Realität. Also man macht es schwieriger, den Leuten deutsche Amateurspiele zu finden und diese zu erreichen. Und der Ansatz, das Recht auch international gleichzusetzen und zu harmonisieren, wie man sagt, also dass es überall verboten ist, Amateurspiele zu wetten in Europa. Die Idee ist gut, aber vor vielen Herausforderungen und so ein politischer Prozess, der dauert auf europäischer Ebene, dann nochmal länger als in Deutschland.
Warum ist denn die Regelung eigentlich in Deutschland so anders als in anderen Ländern?
Ja, ich glaube halt natürlich, die Sportwettindustrie ist eine rentable Industrie, die viel Geld abwirft, die viel Steuereinnahmen generiert. In Deutschland hatten wir auch bis 2021 lange keinen gemeinsamen Glücksspielstaatsvertrag und es war so ein bisschen eine Grauzone im Online-Bereich. Also es ist nicht so einfach, glaube ich, ein Gesetz zu finden und ein Gesetz zu entwerfen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich im Sinne auch, Glücksspiel zu regulieren, um die Leute zu schützen davor und auch den Sport zu schützen, wenn es um Sportwetten geht. Weil klar, nicht nur in Deutschland sind Amateurspiele von Manipulation gefährdet. Also es ist ein internationales Ding.
Simon, eure Recherche hat sowohl im Kleinen bei den einzelnen Vereinen als auch im Großen politisch bis zu den Innenministern der Länder einiges in Gang gesetzt. Und angefangen hat ja alles auf dem Sportplatz in Kirchheim. Wie schauen die in dem Verein auf das, was eure Recherche ausgelöst hat?
Wir waren nochmal dort und haben gesprochen dort mit Sportvorstand Ludwig Boche und seinem Vater Christian.
Es freut mich schon, dass wir da als Verein so ein bisschen Vorreiter waren, nach den Hinweisen vom BR, dass wir da was dagegen getan haben und was sich da eben, wie gesagt, deutschlandweit getan hat.
Weil das hatten sie sich auch gewünscht, also dass da auf Verbandsseite einfach mehr hingeguckt wird, dass da was passiert. Und mit ein bisschen Stolz hat man schon gehört.
Ja, Stolz ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber es freut uns, dass wir da was bewegen konnten. Und ich denke mal, im Sinne der ganzen Amateursportler, wovon die meisten ja einfach wirklich nur rein ihrem Hobby nachgehen.
Am meisten hat mich ehrlich gesagt gefreut, dass es an der Basis so viel bewegt hat, dass so viele Vereine unsere Recherche und den Film gesehen haben und gedacht haben, hey, okay, so funktioniert es. Vielleicht sind bei uns auch solche Daten-Scouts. Wir wollen aber nicht Teil von dieser gigantischen Wettindustrie sein. Wir haben damit nichts am Hut. Wir sind ein Amateurverein und das soll auch so bleiben. Wir wollen hier kein Geld, das irgendwelche Spiele beeinflussen kann. Und deswegen verbannen wir diese Leute und verbieten das. Und ja, also ich weiß nicht, selber Fußball spielt und irgendwie so ein bisschen Herz für den Fußball hat, das hat mich schon gefreut zu sehen, hey, dass der DFB da jetzt nicht direkt aktiv wird, das hat sich ja durch die Recherche schon angedeutet mit den Sponsoring-Verträgen, mit Wettanbietern. Aber dass dann diese Welle der kleinen Vereine ein bisschen was bewegt hat, das fand ich schön zu sehen.
Simon, vielen Dank dir.
Gerne, ciao.
Die Dokumentation von Simon Wörz und seinen Kollegen, die so viele Verantwortliche in deutschen Amateurvereinen bewegt hat, findet ihr in der ARD-Mediathek. Wir wollen eure Meinung zu 11KM wissen, auch und gerade, wenn ihr uns nicht so oft hört. Wie findet ihr unseren Podcast? Habt ihr Anregungen oder Kritik? Den Link zu unserer Umfrage findet ihr in den Shownotes. Danke schon mal an alle, die sich die paar Minuten Zeit dafür nehmen. Und wenn ihr noch weitere Geschichten aus der Welt des Sports hören wollt, zum Beispiel darüber, wie ein ivorischer Fußballstar dazu beigetragen hat, den Bürgerkrieg in der Elfenbeinküste zu beenden, dann hört doch mal rein in den Sportschau-Podcast Changemakers, wie Sportlerinnen und Sportler die Welt verändern. Die Links haben wir euch in die Shownotes gelegt.
Autor dieser Folge ist Lukas Waschbüsch. Mitgearbeitet haben Kaspar von Au und Marc Hoffmann. Produktion Adele Messmer, Christine Frei und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.